Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie und ich eröffne die Sitzung des zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts zur Verkündung einer Entscheidung in den Verfahren über die Aussetzungs- und Vorlagebeschlüsse des Finanzgerichts Niedersachsen.
Das Bild ist deutschlandweit bekannt. Acht Damen und Herren treten in purpurroten Roben vor eine holzgetäfelte Wand, in der Regel morgens um 10. Der Vorsitzende verliest einen Text in einer formelhaften Sprache, die sich dem Hörer nicht sofort erschließt. Trotzdem kann man sicher sein, ein paar Minuten später werden die Nachrichtenagenturen Eilmeldungen ins Netz schicken. Karlsruhe kippt oder Karlsruhe bestätigt. Und es muss schon etwas ziemlich Schwerwiegendes passieren, damit das am Vormittag ergangene Urteil am Abend in der Tagesschau nicht den Aufmacher hergibt.
Im Namen des Volkes. § 9 Absatz 2 Satz 1 und Satz 1 des Einkommensteuergesetzes ist mit Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz unvereinbar.
Das Bundesverfassungsgericht oder abgekürzt BVG ist neben dem umfangreichen Grundrechtekatalog eine der beiden wichtigsten Neuerungen, die das Grundgesetz mit sich gebracht hat. Auch wenn es erst 1951 gebildet wurde, also 2 Jahre nachdem das Grundgesetz in Kraft getreten war. Das BVG ist das Verfassungsgericht mit den weltweit umfangreichsten Kompetenzen. Und beides bedingt sich. Der Grundrechtekatalog und die umfangreiche Möglichkeit, Gesetze und Verwaltungsakte am Maßstab dieser Grundrechte kontrollieren zu lassen. Ernst Gottfried Marenholz, früherer Vizepräsident des BVG.
Die Funktion des Bundesverfassungsgerichts lässt sich mit einem einzigen Satz beschreiben. Das Bundesverfassungsgericht achtet darauf, natürlich nur auf Antrag, eine Klage muss es schon, eine Verfassungsbeschwerde muss es schon geben, dass die Politik, dass die Regierung und dass die Justiz sich völlig in den Bahnen der Verfassung bewegt.
Im Parlamentarischen Rat gab es zur Rolle des künftigen Bundesverfassungsgerichtes 2 Auffassungen oder wenigstens Akzentsetzungen. Die eine vertrat pointiert der Christdemokrat Adolf Süsterhen, damals Justizminister von Rheinland-Pfalz.
Es gibt nicht nur eine Diktatur des Einzelnen, es kann auch eine Diktatur einer parlamentarischen Mehrheit geben. Und davor wollen wir einen Schutz haben in der Form des Staatsgerichtshofs.
Gemünzt war Süsterhens Warnung vor einer Diktatur der parlamentarischen Mehrheit auf zweierlei. Historisch auf die Erfahrung, dass die Nazis 1933 formal im Einklang mit der Weimarer Verfassung an die Macht gekommen waren und aktuell die in den ersten Nachkriegsjahren noch starken gesellschaftlichen Bestrebungen, die Großindustrie zu vergesellschaften. Uwe Wesel, Professor für Rechtsgeschichte in Berlin.
Einige Mitglieder des Parlamentarischen Rates, wie zum Beispiel Adenauer, haben das Bundesverfassungsgericht nur verstanden als Bollwerk gegen Links- und Rechtsextremisten. Aber Carlo Schmitt und andere, die haben genau gewusst, dass das natürlich auch mal gegen die Regierung gehen kann. Da war Adenauer völlig verblüfft. Und selbst sein Justizminister Thomas Dehler hat gesagt, das Bundesverfassungsgericht ist in gefährlicherweise vom Wege des Rechts abgewichen.
Es gab damals Anfang der 50er Jahre einen heftigen Streit über die Kompetenzen des Bundesverfassungsgerichts. Das Gericht beanspruchte eine weitestgehende Unabhängigkeit gegenüber Regierung und Parlament und es legt großen Wert darauf, das auch zu dokumentieren. Christian Bomarius, Jurist und Autor einer Geschichte des Grundgesetzes. Das Buch ist vor kurzem erschienen.
Also denken Sie beispielsweise an Herrn Bender, der diese Tage starb. Der wurde in Karlsruhe als Konservativer angekündigt, was damals schon falsch war. Aber Bender war derjenige, der die Hauptattacke auszuhalten hatte, der Gegner des Notstandsrechts von 68. Er war Innenminister und hat das Notstandsrecht verteidigt und wird dann in Karlsruhe Verfassungsrichter und Präsident. Bender brauchte nur wenige Jahre, um sich den Ruf eines liberalen Richters aufzubauen.
Und Uwe Wesel nennt ein noch aktuelleres Beispiel.
Aber nehmen Sie nur den jetzigen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Herrn Papier, der schon sehr oft anders entschieden hat, als die CDU-CSU es für richtig hält. Im letzten Jahr hat er allein 3 Sicherheitsgesetze von Schäuble kassiert.
Die Unabhängigkeit des Bundesverfassungsgerichts ist rechtlich unterfüttert. Als einziges deutsches Gericht hat es einen eigenen Titel für ein Budget im Bundeshaushalt. Das vermeidet, dass der Justizminister, den das Gericht ja unter Umständen zu kontrollieren hat, diesem den Geldhahn zudrehen könnte. Auch das Wahlverfahren wertet die Verfassungsrichter auf. Ihre Amtszeit dauert 8 Jahre. Das ist die längste Wahlperiode, die das deutsche Rechtssystem kennt. Eine Wiederwahl ist nicht möglich. Das entzieht Gefälligkeitsurteilen mit Blick auf die weitere Karriere weitgehend den Boden. Und schließlich werden die Richter von Bundestag und Bundesrat jeweils mit 2/3 Mehrheit gewählt, also mit derselben Mehrheit, die auch erforderlich wäre, um die Verfassung selbst zu ändern.
Diese 2/3 Mehrheit hat in der Tat eine doppelte Funktion. Einmal gibt sie diesen Richtern die Legitimation, zu sagen, dieses ein Gesetz ist verfassungswidrig oder auch ein Urteil eines obersten Gerichts. Und zum Zweiten hat diese Mehrheit, mit der sie gewählt werden, tatsächlich auch die Funktion, dass es immer einigermaßen ausgewogene Personen sind, die dann zu Richtern des Bundesverfassungsgerichts gewählt werden.
Im Ergebnis ist das Bundesverfassungsgericht so etwas wie eine heimliche vierte Staatsgewalt. Zumindest ist es als oberstes Verfassungsorgan Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung rechtlich ebenbürtig. Das Einzige, was ihm fehlt, um mit Parlament, Regierung und Länderkammer gleichzuziehen, es darf nicht selbst initiativ werden und sagen, dieses Gesetz gefällt mir nicht, das prüfe ich jetzt mal, ob das mit dem Grundgesetz übereinstimmt. Das BVG kann nur über Fragen urteilen, die von anderen an es herangetragen werden. Sei es von Bürgern, sei es von Gerichten oder sei es von anderen Verfassungsorganen, etwa dem Bundestag, einzelnen Fraktionen oder der Regierung. Trotzdem lebt das Bundesverfassungsgericht, seitdem es besteht, mit dem Vorwurf, es beanspruche die Rolle einer Nebenregierung. Verfassungsrichter Marenholz weist diese Unterstellung von sich.
Der Vorwurf begleitet mich seit meinem etwa 22. Lebensjahr, war ich im 5. Semester, und hört in Göttingen beim Staatsrecht genau diesen Vorwurf. Die Wahrheit sieht ganz anders aus. Wir bestehen jetzt 60 Jahre, die Bundesrepublik Deutschland. Und in Wahrheit hat die Politik jeden Spielraum, den sie haben will. Es darf eben nur nicht ans Eingemachte der Grundrechte gehen.
Es fällt in der Tat auf, dass das Bundesverfassungsgericht kaum je ein Gesetz in Bausch und Bogen verworfen und gesagt hat, das ist verfassungswidrig, Schluss damit. Meistens zeigen die Karlsruher Urteile der Regierung sozusagen nur die gelbe Karte und sagen, so wie ihr das machen wollt, geht es nicht, also macht es anders. Aber genau in diesem Nachsatz macht es anders, sieht der Rechtshistoriker Uwe Wesel eine Tendenz des Gerichts am Werk, seine Grenzen zu überschreiten.
Damit überschreiten sie ihre Kompetenz. Das muss dann der Gesetzgeber eigentlich selber entscheiden. Aber da werden immer Vorgaben gemacht und die werden dann von der Politik auch immer eingehalten. Das ist eine Art und Weise des Gerichts, mit den anderen Verfassungsorganen umzugehen, die meiner Meinung nach bedenklich ist.
In der Tat hat das Bundesverfassungsgericht in der deutschen Wirklichkeit eine breite Spur hinterlassen. Ob es der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist, der in seiner heutigen Form auf inzwischen 13 Urteilen und Beschlüssen des BVG beruht, oder die Parteienfinanzierung, die Regelung des Schwangerschaftsabbruchs oder die Brandsche Ostpolitik und die Frage, ist die Anerkennung der DDR als Staat mit dem Grundgesetz vereinbar? Hier und in vielen anderen Fällen hat Karlsruhe seine Hand im Spiel gehabt. Und selten zur Freude der Regierenden. Der Publizist und Jurist Christian Bomarius.
Natürlich muss es diese Spannungen geben zwischen Judikative und Legislative und auch Exekutive. Einfach deswegen, weil nun mal Karlsruhe aufgerufen ist, Normen zu überprüfen auf ihre Verfassungsmäßigkeit.
Macht das Verfassungsgericht also Politik? Politiker nehmen das oft so wahr. Von Willy Brandts Kanzleramtsminister Horst Ehmke ist der Satz überliefert, er wolle sich nicht von, Zitat, 8 Arschlöchern in Karlsruhe, Zitat Ende, die Entspannung kaputt machen lassen. Uwe Wesel sieht die Sache differenzierter.
Das ist natürlich schon Politik, was Sie machen, in einer sehr abgehobenen Weise. Und wenn Sie bedenken, dass wir heute etwa 150 Bände der wichtigsten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts haben, und das Ganze geht über 146 Artikel des Grundgesetzes, dann kann mir natürlich niemand sagen, dass das alles im Grundgesetz steht, was die da aus dem Grundgesetz herausholen.
Dass die Verfassungsrichter institutionell unabhängig sind, heißt aber nicht, dass sie im luftleeren Raum urteilten. Sie haben ihre politischen Standpunkte und Vorverständnisse. Und gerade bei Urteilen über gesellschaftspolitische Fragen kommt das oft zum Tragen, nicht immer zum Wohle der Rechte des Einzelnen. Christian Bomarius nennt als Beispiel die jahrzehntelange Auseinandersetzung über den Paragraphen 175 zur Homosexualität.
Ob dieser Paragraph verfassungsgemäß war, wurde ganz früh schon angezweifelt, nämlich von denen, die verurteilt worden waren wegen Homosexualität. Und da gab es Klagen in Karlsruhe, alle abgewiesen. So. Und da brauchte Karlsruhe auch lange Zeit, bis da mal klar war, dass Homosexualität, dass es nicht erstmal strafbar ist, sondern einfach eine Lebensform. So. Lebensformen sind nicht per se strafbar. Ja, das musste auch Karlsruhe erst lernen.
Letztlich hat sich diese Frage dann darüber erledigt, dass sich die gesellschaftlichen Vorstellungen änderten. Anfang der 90er Jahre wurde der Paragraph sang- und klanglos gestrichen. Und es hat niemand mehr dagegen Verfassungsbeschwerde eingelegt. Wie diskutabel manchmal das unausgesprochene Vorverständnis von Verfassungsrichtern ist, macht Uwe Wesel am Beispiel des BVG-Urteils zum Schwangerschaftsabbruch deutlich.
Nehmen wir die die ersten Urteile zum Schwangerschaftsabbruch. Da haben diese Männer gesagt, das geht zu weit, das geht gegen den Schutz des Lebens in Artikel 2 des Grundgesetzes. Und da hätte man natürlich auch anderer Meinung sein können. Nicht? Man hätte ohne weiteres der Meinung sein können, dass hier ja auch nicht nur das werdende Leben im Vordergrund steht, sondern auch die Entscheidungsfreiheit einer Frau darüber, ob sie ein Kind bekommen will oder nicht.
Vor allem mit einer Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht unseren Rechtsalltag und die Wirklichkeit auf Jahrzehnte und bis heute geprägt. Sie erging im Januar 1958 auf die Verfassungsbeschwerde eines Hamburger Senatsbeamten namens Lüth hin. Der hatte Anfang der 50er Jahre zum Boykott eines Kinofilms des Regisseurs Veit Harlan aufgerufen. Harlan hatte für die Nazis Propagandastreifen gedreht. Der wohl bekannteste ist der antisemitische Hetzfilm Jud Süß. Nun, im Nachkriegsdeutschland, wollte er an seine Karriere als Regisseur anknüpfen. Sein Produzent verlangte, dass Lüth seinen Boykottaufruf zurücknahm. Er stützte diesen Anspruch auf das bürgerliche Gesetzbuch. Lüth dagegen berief sich auf die Meinungsfreiheit und das Gericht gab ihm letztlich Recht. Die Meinungsfreiheit genieße als Grundrecht Vorrang vor dem zivilrechtlichen Anspruch, etwas zu unterlassen. Ernst Gottfried Marenholz, der ehemalige Verfassungsrichter.
Das Recht ist so auszulegen, dass es mit den Grundrechten übereinstimmt und nicht umgekehrt. Dass die Grundrechte praktisch unter den Teppich gekehrt werden, weil das normale Recht eine bestimmte Haltung, nämlich Boykottverbot, gebietet.
Für Marenholz ist dieses Urteil eine der wichtigsten Entscheidungen, die das Bundesverfassungsgericht gefällt hat. Es bedeutet, dass die Grundrechte nicht nur im Verhältnis zwischen Bürger und Staat gelten, sondern auch im Verhältnis von Privatperson zu Privatperson. Sie gestalten unser Leben. In der Sprache des Gerichts formuliert, bilden die Grundrechte eine objektive Wertordnung. Und was bedeutet die? Zentral für die Grundrechtsinterpretation des Bundesverfassungsgerichtes ist die Menschenwürde aus Artikel 1 des Grundgesetzes. Ihr Inhalt ist positiv schwer zu beschreiben. Leichter tun sich die Juristen damit zu sagen, wann sie verletzt ist.
Wenn man Menschen wie eine Sache behandelt, dann verletzt man ihre Würde. Man muss sie als Menschen behandeln und darf sie nicht als Mittel zum Zweck benutzen.
Ein weites und ziemlich unbestimmtes Feld also. Und die Wahrung der Menschenwürde im rechtlichen Sinne heißt doch nicht zwangsläufig, dass einem etwas erspart bliebe. Beispiel: die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Luftsicherheitsgesetz Anfang 2006. Strittig war ein Paragraph, den der damalige Bundesinnenminister Otto Schily ins Gesetz hatte schreiben wollen. Danach sollten von Terroristen gekaperte Flugzeuge abgeschossen werden können, wenn die Gefahr drohe, sie als Waffe zu benutzen, so wie das im September 2001 in New York geschehen war. Stopp, sagte das Gericht, das verstößt gegen die Menschenwürde. Uwe Wesel.
Letztlich steckt dahinter die Vorstellung, ja, woher wissen wir denn eigentlich, dass das Flugzeug wirklich von Terroristen gekapert ist? Woher nehmen wir die Sicherheit und wieso können wir dann die 60, 160 oder 260 Menschen, die sich da in diesem Flugzeug befinden, als Mittel benutzen, um das Leben von möglicherweise 10.000 oder was weiß ich zu retten? Man darf bei der Abwägung von Leben gegen Leben nicht numerisch vorgehen. Das steckt letztlich dahinter.
Die Pointe des Urteils aber ist: Der Abschuss eines solchen gekaperten Flugzeugs ist nun nicht etwa einfach verboten. Es darf nur kein Gesetz geben, das ihn ausdrücklich erlaubt. Denn Gesetze sind der Verfassung verpflichtet und gelten in die Zukunft. Politisches Handeln aber findet in der Gegenwart statt und muss sich nur im Nachhinein rechtfertigen.
Dahinter steht die Überlegung, dass der diesen Freibrief nicht hat. Dass er sich nicht auf ein Gesetz stützen kann, wenn er so einen Befehl gibt. Er muss es selber verantworten.
Dass das Verfassungsgericht in die Situation kommt, Fälle wie diesen entscheiden zu müssen, ist Ausdruck einer Entwicklung hin zu einem Staatstyp, den Christian Bomarius den Präventionsstaat nennt. Also einem Staat, der sich immer stärker der vorbeugenden Bekämpfung von wirklich oder vermeintlich drohenden Gefahren verschreibe. Das könne durchaus öffentliche Zustimmung finden, sagt Bomarius, aber ob zu diesem Staat dann das Grundgesetz noch passe, das sei sehr die Frage.
Die Frage ist, was wir wollen. Natürlich, wenn die Mehrheit der Menschen sagt, wir wollen einen Präventionsstaat, bitte. Aber dann soll man nicht so tun, als ob das Grundgesetz da noch die Grundlage bildet. Das bildet es da nicht mehr. Sondern, wenn man so will, entweder ein Fake oder wir geben uns eine neue Verfassung. Und da können wir dann schreiben, die Menschenwürde ist antastbar in folgenden Fällen.